Hallo, ihr hört mal wieder das Freifunkradio. Diesmal ist es die Folge Nummer 128. Und unglaubliche Dinge geschehen. Wir haben immer wieder dazu aufgerufen, dass
Ja.
Leute sich melden und mal mit uns ins Studio kommen oder irgendwie sich online zuschalten. Und es ist tatsächlich passiert. Jemand hat sich das zu
Jemand
Herzen
hat die
genommen.
Sendung so lange angehört, bis der Aufruf kam.
Genau, er sagt, er ist einer der treuesten Hörer, möglicherweise der treueste. Wir wissen es nicht
Ja.
genau.
Ja, ich dachte, ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Vielleicht löst das ja den Knoten und jetzt geht's jedes Mal so ab. Ja.
Genau, die Community aus Rostock ist heute vertreten von Matthias.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen in Berlin in der Raumfahrtagentur.
In den heiligen oder nicht so heiligen Hallen. Ja, ich habe schon mal gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, für mich zwei Sachen. Man hört immer nur und man macht sich so Vorstellungen. Wie sieht es denn vielleicht vor Ort aus, wenn die Sprecher was erzählen? Jetzt kann ich es mir mal von der anderen Seite anschauen, aber ich weiß nicht, ob das alle wissen wollen, wie es hier aussieht.
Nee, ich glaube, die Leute interessieren sich mehr damit dafür, was ihr da in Rostock so treibt. Du hast
Genau.
uns vorher, also wir machen ja keine Vorgespräche eigentlich, aber du hast erwähnt, in der letzten Sendung haben wir gesagt, wo gibt es eigentlich noch Communities, die ihre Mesh-Konnektivität tatsächlich auch per Funk übertragen, also wo sie einen Backbone-Infrastruktur aufbauen.
Also nicht nur
Nicht
reine, wir haben einen Hotspot und der hängt am Internet und genau, der dann quasi nur so einspeist und gar nicht mehr mescht. Ja, ich fühlte mich irgendwie total ertappt, weil beim letzten Mal war so die Diskussion, ja, Vorstellung Berlin, geografische Vorteile, die Stadt ist relativ flach, es gibt auffällige hohe Gebäude. Ich glaube, es war auch so ein bisschen der Verweis auf öffentliche Gebäude. Und da haben wir totale Parallelen, ne? Also wir leben auch seit so lange ich, wie ich zurückdenken kann, in Rostock von diesen hohen Gebäuden, von diesen besonderen Partnerschaften, um dann wirklich von Dach zu Dach und auch von Stadtteil zu Stadtteil mehrere Kilometer Entfernung zu kommen. Und genau, das war so ein Punkt, wo ich so dachte, oh, jetzt ne, immer drüber nachdenken, mal herzukommen, man muss das irgendwie auch tun. Und heute ist es jetzt passiert. Ich meine, wir haben uns vor vielen Jahren an verschiedenen Events auch schon gesehen, aber ja, ich freue mich, dass Freifunk gerade durchhält und dass ihr das auch mit null Studiogästen durchzieht. Immer bis zum Schluss. Und wir hatten noch einen zweiten Anlass, weil dieses Jahr ist der 20. Geburtstag unseres lokalen Vereins. Noch haben wir gar keine Feier gemacht, aber
Oh.
haben wir jetzt auch gleich nochmal angedacht, das zu tun. Also wir haben unseren offiziellen Geburtstag, der im Februar ist, aber der geht dann auch schnell an uns vorbei. Da haben wir nur unsere
Genau,
Jahresversammlung.
und nenn doch mal den Namen eures Vereins.
Achso, unser Verein heißt OpenNet-Initiative. Ein bisschen sperrig manchmal. Kommt aus einer Zeit, wo der Begriff Freifunk noch gar nicht so etabliert war. Jeder hat da so Findungsphase gehabt und wir wollten uns, glaube ich, damals auch nicht einfach so Namen rüberholen, wo wir selber nicht einschätzen konnten, ist das opportun, den mitzuverwenden oder sind wir eigentlich auch ganz anders? Und ja, wir haben ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal so kurz anklingen lassen, irgendwie so eine Nord-Süd-Achse, wo es viele Überschneidungen gibt. Also ich sag mal, jetzt heute bin ich in Berlin, also gefühlt so ein bisschen in der Zentrallage, weiter nach Norden dann Rostock, aber eigentlich haben wir damals ja sehr viel Duisland kennengelernt, haben uns mehr an den ländlichen Sachen orientiert, weil eigentlich war ja gar nicht Rostock die Stadt das Thema, sondern die ganzen Dörfer außenrum. Da gibt es ja auch noch ganz viele historische Dokumente zu, große Abhandlungen, warum das bei uns eben so gelaufen ist. Heute ist das anders, ne? Heute ist mehr so dieses Großstadtdenken wieder eingezogen, sodass dieser ländliche Raum, der ist weggefallen, keine Notwendigkeit mehr. Aber die Stadt oder die Städte in MV leben mit unserem Netz.
Also ihr habt den ländlichen Raum versorgt, wo wenig los war mit Internetversorgung, mit OLSR.
Ja, was heute noch so ist, wie bei vielen Gemeinschaften, da wo sie mal angefangen haben, da steckt man irgendwie auch immer noch. Ne? Man könnte sagen fest, aber vielleicht auch da kann man sich ja weiterentwickeln. Ne? Das ist ja nicht, weil man sich mal einmal für eine Sache entschieden hat, irgendwie ein Endpunkt, sondern wir arbeiten uns da immer noch weiter. Das heißt, wir haben Doppel-OLSR. OLSR einmal läuft separat für V4 Und für IPv6 haben wir nochmal OLSR2 separat laufen. Das kann dann auch ganz andere Wege, ganz andere Entscheidungen sein.
Na, da drängt sich doch die praktische Erfahrung aus, wie sich OLSR Version 1, was ja auch V6 kann, versus OLSR V2, was natürlich auch V6 kann, wie sich das schlägt.
Ja, also ich glaube, wir können gar nicht so richtig eine Aussage machen, weil wir haben damals lange hin und her überlegt, wie kriegen wir dann V6 in unser Netz, haben da auch viele, wie man das am Anfang macht, wie so ein Wettbewerb, ne? Jeder bringt mal was raus und fängt mal an, was zu installieren und die eine Gruppe fängt was an, dann ist vielleicht die Firmware-Entwicklung an irgendeiner Stelle eingeschlafen oder die Gruppe, die es gemacht hat, macht es nicht mehr. Und am Ende ist irgendwie der eine Vorschlag übrig geblieben. Ob das der beste war, ob der sich besser schlägt, können wir heute gar nicht mehr sagen. Und ja, die.
Im Zweifelsfall, es funktioniert mit beiden Versionen.
Ja, es funktioniert mit beiden und es hat aber auch verschiedene Erreichbarkeitskriterien. Das heißt, die V6-Wolken sind teilweise nicht miteinander komplett verbunden. Weil irgendwo läuft da mal noch eine alte Firmware und ein schön altes Gerät, was aus historischen Gründen, ja, auf dem Dachboden, wo vielleicht der Schlüssel fehlt, so, ne? Wir hatten erst schon die Metapher mit, manchmal muss man ein grobes Werkzeug rausholen, um an irgendein Gerät ranzukommen, oder das hängt auf dem Mast, wo es mal jemand gab, der die Klettererlaubnis hatte und wenn es weiterläuft, läuft es weiter. Also, so ist es bei uns eigentlich auch so. Wir reißen nicht zwangsläufig was weg, sondern wenn man Standort überholt wird, dann geht man mal an alles ran, aber es laufen auch viele historische Relikte weiter, ne? Und die laufen.
Das heißt also, ihr pflegt auch eure eigene Firmware mit allen Spezialitäten?
Ja. Ob das immer eine gute Sache ist, ist wie in jeder Community die Frage, ne? Weil man muss natürlich nochmal wieder eigene Personen immer auf dem Niveau halten. Es müssen ja auch wieder neue Leute bei Firmware mitmachen, findet man immer genug. Aber irgendwie haben wir das immer über die Zeit so geschafft. Es gibt so diese historischen Startpunkte mit der berühmten Sven-Ola-Firmware, bei der alles fast jeder irgendwie mal hängen geblieben ist und daraus haben wir gelernt und dann irgendwann, wir haben eigentlich quasi OpenWRT mit OpenNet-spezifischen Bauanweisungen.
Und Packages wahrscheinlich, die ihr dann selbst pflegt.
Richtig, so 5, 6 kleine Dinge. Die aber auch dann nur noch genau die Sachen sind, wo Dinge in Rostock anders laufen als vielleicht in Standard-Freifunk-Installationen. Ja.
Aus deiner Aussage würde ich entnehmen, dass du schon verdammt lange bei OpenNet dabei bist.
Ja, ich bin selber auch Gründungsmitglied. Das heißt, die 20 Jahre habe ich wirklich abgesessen, könnte man sagen. Und wie überall, also diese Vereinsgründung ist ja schon eine gewisse Institutionalisierung, also dass wir das ein bisschen formeller gemacht haben. Ab einem Zeitpunkt, vorher war es natürlich informell, gab es es ja auch schon länger. Da gibt es verschiedene spezielle Rostocker Wurzeln, die vor allen Dingen auf die Uni zurückgehen, also quasi so ein Freundeskreis rund um die Uni. Da war ich am Anfang auch schon mit aktiv und dann dadurch eben dann auch an der Vereinsgründung beteiligt. Ja.
Also den Verein gibt es seit 20 Jahren und das Netz eigentlich.
Jetzt müsste es so, länger. Ich sag mal so, den Überlieferung, wie man heute vielleicht so schön sagt, 3 Jahre hat es ungefähr schon gelebt. Und technisch gibt es natürlich dann mehrere Schnitte dazwischen. Am Anfang war es dieses berühmte WDS-Netz, was wirklich nur vielleicht Leute noch kennen, die in der Zeit schon selber aktiv waren. Das war eine absolute Quälerei und wir hatten schon darüber nachgedacht, das Ganze wieder zu begraben, ne? Also das Tolle war ja, dass quasi Funk demokratisiert wurde durch, wir können plötzlich Technik zum akzeptablen Preis kaufen und ich weiß noch, wie ich selber USA rüber geflogen bin und Orinoco-Karten holen und was jeder so damals, das war ja ein Sport fast schon, ne? Für wen soll ich noch was mitbringen und kann ich dadurch meinen Flug finanzieren? Also so eine Storys sind da ja und dann hatten wir noch eine zweite Überschneidung in Rostock, dass da ja viele mit Funk auch aktiv sind, also so wie du, Elektra, heute das noch offensichtlich immer noch aktiv weitermachst, ist das bei uns durchaus eingeschlafen, aber es gab ja diese Antennenbau-Wettbewerbe, die wir Antennen-Shootout genannt haben, einmal im Jahr sind alle Antennen gegeneinander angetreten, nicht wie Battlemesh, die Protokolle, sondern jeder baut Antennen, Messstand aufgebaut, rotieren lassen, Funkverbindungen ausprobieren. Das haben wir ein paar Jahre durchgezogen und das hat dann auch irgendwie Öffentlichkeit reingebracht. Man braucht ja in jedem Netz irgendwie so, dass man mal erstmal bekannt ist, dass man da mitmachen kann. Ne?
Na, wir haben da immer so ein paar Standardfragen. Wie viele aktive Knoten habt ihr da zurzeit in eurer Meshwolke?
Ich habe ja mal Berliner Antwort gelernt, wir messen nicht alles in Berlin. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch in Rostock. Wir haben mehrere Messinstrumente, die alle verschiedene Werte zeigen. Und man könnte so sagen, zwischen 400 und 600 Knoten sind das. Wobei ich dann immer, wenn ich jetzt Rostock sage, ist, bei uns läuft alles sehr stark aus Rostock, aber wir haben auch noch eine große Gemeinschaft in Schwerin, das heißt Rostock und Schwerin zusammen, und dann viele kleine Inselchen, wo so Einzelakteure mal doch noch ein Dorf, wo noch was läuft oder wo jemand einfach vielleicht ja seine Familie mit versorgt oder so. Aber das ist so die Größenordnung.
Und wie viele Leute sind aktiv wirklich dabei? Das ist halt auch eine schwierige Frage.
Ja, das ist die Frage kann man nicht beantworten, aber man kann versuchen, aus verschiedenen Ebenen mal wieder so ein grobes Gefühl zu bekommen. Also erstmal, wer ist sowohl im Verein als auch in dem Netz an sich aktiv? Das ist wieder so eine typische Sache von, da gibt es eine Handvoll richtig aktive Menschen, vielleicht 20, sage ich jetzt mal.
Das wäre ja eine großartige Zahl, also das spricht für eine wirklich aktive Community.
Aber jetzt über, sagen wir mal, die beiden Städte verteilt, dann ist natürlich so, wir versuchen auch immer noch nach wie vor diese Freifunk-MV-Community so ein bisschen gegenseitig zu beflügeln. Dieses Jahr wollen wir auch wieder ein Treffen machen, da bin ich jetzt auch gerade am Termin suchen. Es gibt ja dann noch eine von uns völlig unabhängige Greifswalder Community und noch ein bisschen was an der Müritz. Wie deren Zahlen sind, weiß ich gar nicht, aber da tut sich auch noch was. Und von diesen, sagen wir mal, initialen so 20, ne, machen Firmware, administrieren Server, kann man sich irgendwie vorstellen, Verträge, Finanzen, was man so, damit es überhaupt weiterläuft, ne? Die braucht man so. Und ansonsten, der Verein hat irgendwie so um die 200 Mitglieder, das ist so Maß der Dinge. Und diese Vereinsmitgliedschaft dient wirklich nur dazu, diesen Finanztopf aufrechtzuerhalten. Also so wie so ein Hackerspace ein paar Leute braucht, die Mieten bezahlen. Ne? So machen wir das. So ist der Sinn der Vereinsmitgliedschaft. Ist nicht so sehr so Verstärkung. Wir brauchen jetzt einfach mal hohe Zahlen und können nicht noch mehr Mitglieder, sondern es sind in der Regel ist das wirklich der Geldsammeltopf. So, und das ist so. So, und dann machen wir auch viel öffentliche Netze und auch sehr, sehr viele Nutzer kommen durch geflüchteten Unterkünfte bei uns rein über verschiedene Wege. Und dadurch haben wir also Schwankungen von Nutzerzahlen, die ich kann die gar nicht so richtig bewerten. Ein paar tausend mögen das sein.
Du hast gesagt, am Anfang war euer Ziel eher, oder was sich so ergeben hat, dass ihr eher auch so Bevölkerung auf dem Land versorgt habt, die schlecht versorgt war. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Jetzt gibt es da überall auch Glasfaser oder die sind jetzt endlich schnell angebunden oder der Mobilfunk ist jetzt auf der Höhe. Wie sieht es da aus?
Also genau, der Anfang war mal diese Opalwüste. Also das, so kann man schon mal den Bogen zurückspannen. Wir hatten mal Glasfaser, was wir nicht benutzen konnten. Ganz traurige Geschichte. Also macht mich heute noch
Deutschland,
sehr traurig. Ich hätte dieses, wenn dieses Glasfaser noch irgendwo liegt und ich da nochmal ran darf, würde ich das gerne nochmal benutzen, vielleicht irgendwo. Ich weiß, selbst in Häusern, wo ich gewohnt habe, dass das da im Keller war. Es gab keine Verbindung zur Wohnung, aber es war da. Ne?
Kurze Unterbrechung. Opal, optische Anschlussleitung, wurde eingeführt zum Ausrollen von Telefon- und ISDN-Infrastruktur in Ostdeutschland und war auch der Startschuss für Freifunk hier in Berlin, weil in Friedrichshain, wo es viele alternative Leute gab, der Norden war vernetzt, weil die hatten Kupfer und im Süden gab es halt das Opal-Ghetto, das Ghetto der optischen Anschlussleistung, Leitung.
Genau, in Weimar hatten wir ja das gleiche Problem, deswegen, das sind alles die Städte, wo Freifunk auch relativ früh, glaube ich, relativ groß war, Weimar, Leipzig, Rostock, Berlin.
Also irgendwie voneinander lernen, ne? Und dieses, wir haben uns erst in der Stadt damit beschäftigt, das von dem, sagen wir mal, Nachbarviertel abzuholen. Wir brauchen ja das Internet, wir finden Dächer, dann kam bei uns, da wir eine Nord-Community sind, die berühmten Surfmasten oder Sachen eben aus der Wassersportszene zum Einsatz, damit man noch ein bisschen höher wird als der andere. Ne? Das, und Windlasten sind dann auch kein Problem, ne? Die Masten sind ja stabil. Mhm. Und dieses Wissen, man kann das irgendwie, am Anfang war ja 500 Meter für uns schon eine wahnsinnige Überbrückungsleistung, irgendwie da geht was magisch durch die Luft und das kommt da tatsächlich an. Und das ist ja dann gesteigert worden, indem man einfach mit den Antennen besser umgehen konnte und wusste auch da, ne, Wasser, Feuchtigkeit ist der größte Feind. Das müsste man auch erstmal schmerzvoll lernen. Und dann hatten wir ja irgendwann 10 Kilometer im Griff. Das war für uns auch dann irgendwie ein wahnsinniger Meilenstein. Und die Nachfrage, die hat uns dann ja überrannt. Also es war ja eher so, es gab ja keine Leute, die das auf dem Dorf selber machen konnten, wollten, sondern das war dann wirklich aus einem benachbarten Stadt administriertes Dorfnetz. So muss man sich das vorstellen. Meistens dann eine Person, die dann wusste, wie es geht. Ne?
Und von diesen Dorfnetzen, gibt es da noch welche? Sind die alle noch da, aber haben kaum noch Nutzer? Wie sieht
ja,
das aus?
Also ja, die Kurve zeigt weiterhin nach unten. Also, weil da auch so ein bisschen das kritische Masseproblem wie bei jedem Projekt ist, wenn man dann irgendwann über so eine kritische Schwelle runter ist, dann läuft da vielleicht noch was, aber eher unbewusst, ne? Hat jemand vergessen, den Stecker zu ziehen, würde ich dann vorsichtig sagen. Und jetzt gerade jüngst in den letzten 2 Jahren war noch ein sehr großes Dorfnetz in der Nähe von Güstrow, so entlang der Autobahnlinie zwischen Rostock und Hamburg, wo man einfach gucken konnte, man konnte quasi am Rückbau der Freifunkinfrastruktur sehen, wo jetzt der Glasfaserausbau gerade da ist. Ne? Also nicht nur die Kabel sind verbuddelt, sondern jede Netzebene ist da, die Verträge sind gemacht worden, die Leute haben ihre Nachbarn gefragt, läuft denn das gut, soll ich aufwechseln? Und das Problem ist gelöst und ich muss sagen, ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm. Ich finde es eher, das hätte schon immer so sein sollen. Ne?
Naja, ist ja auch für so eine Community belastend, wenn du nicht vor Ort bist und quasi nur als Dienstleister gesehen wirst, der dann das Netz irgendwie bringt und das wird für euch einfach...
Ich kann es nicht so für andere Freifunk-Communities einschätzen, aber ich muss sagen, wenn das erstmal läuft, war das recht pflegeleicht. Also irgendwie ist auch so dieses mit dem Verein, den wir da quasi immer parallel laufen lassen haben, waren auch viele Dinge einfach immer geregelt von vornherein. Also du musst nicht irgendwie nachdenken, wie viel Geld muss ich jetzt wo über eine Spende einsammeln oder so. Das machen ja Leute auch gern, das ist auch okay, aber es fiel uns vieles auch einfach leicht, das einfach zu reproduzieren und wenn man auch mal super gerne alles im Wiki dokumentiert, jeden kleinen Schritt, so wie das viele andere aus der Zeit ja auch gemacht haben, dadurch war es auch immer nachvollziehbar. Und das war auch so die Idee, warum wir eigentlich uns OpenNet genannt haben, weil immer die Idee war, mach's einfach nach, mach's im Zweifel selber genau so oder anders oder so der Open Source
Gedanke. Ja, wenn man bestimmte Freifunksachen googelt, kommt man auch gerne immer mal bei OpenNet im Wiki raus tatsächlich.
Ja, aber im Prinzip ist es gleichlautend. Die Idee von Freifunk war ja, dass wir Technik entwickeln, die andere Leute dazu befähigt, selber sich Netze aufzubauen. Das war ja nicht die Idee, das ist das Zentralorgan irgendeiner Bewegung oder so, sondern ja, wir wollten ich zumindest wollte die Tools dafür herstellen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe auch für mich selber und das merke ich auch mal im Umfeld, man hat so Anwendungsaufgaben, in denen man sich gemeinschaftlich da mal ransetzt. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, vor 10 Jahren ging es da mal mit Ansible los. Die Server wurden nicht mehr mit der Hand per Tastatur bedient, sage ich jetzt mal vorsichtig. Die Konsole, das dicke Kabel hat er ausgedient und so bewegt man sich ja dann auch weiter oder entwickelt selber Dinge weiter. Und diese Gemeinschaftsgedanke, ich glaube, der bewirkt dann auch gleich, dass man dann auch außerhalb der reinen Freifunkszene plötzlich aktiv wird. Also bei uns ist sehr viel Überschneidung mit den Funkamateuren in beide Richtungen. Also die eine Seite guckt vielleicht erstmal argwöhnisch, was die andere Seite macht. Mit einem hat man gemeinsam Antennenstandorte oder jemand anders baut nochmal, haben wir jetzt gerade so einen Fall, nochmal einen Mast neben unseren Mast, weil er braucht wegen Langwelle einen Abstand von, weiß ich nicht, 20 Metern und wir sind an der einen Ecke vom Gebäude, dann kann man auch nochmal auf der anderen Ecke sein. Oder wir hatten mal heute, als wir uns schon mal kurz getroffen haben, mal über DAB Plus in Rostock gesprochen. Da gibt es auch eine große Überschneidung mit dem OpenNet-Verein und Akteuren von da. Dadurch gab es am Ende fürs Freie Radio in Rostock einen DAB Plus Standort, also vorher hatten wir keinen, für unser freies Radio keinen DAB. Da gibt es super Überschneidungen, Forschungssachen, Uni Rostock, Studenten, die irgendwie mal in unserem Netz irgendwas erprobt haben oder was selber geschrieben haben, habe ich sogar selber auch so gemacht. Also man hat immer ganz viele schöne neue Anknüpfungspunkte, die sich aus diesem Gemeinschaftsgedanken ergeben. Ja.
Und habt ihr auch habt ihr einen Raum für euch oder?
Ja, also so eine Homebase kann ich jedem nur empfehlen. Ist immer gut, oder sich bei anderen mit als Untermieter mit unterzukommen. Wir hatten ein paar Wechsel unseres Vereinsraums, aber wir haben den jetzt schon auch sehr, sehr lange an immer dem gleichen Ort. Das hängt auch ein bisschen mit dem damaligen G8-Gipfel zusammen, weil wir da auch mit so verschiedenen, sag mal, Technikgemeinschaften, wir haben uns da auch einem größeren angeschlossen, in einer so einer Kunst- und Medienschule niedergelassen haben, und die ist irgendwann mit Stadtgeld, einen guten ehemaliges Schulgebäude mal gut renoviert worden, und danach konnten wir uns da wieder anschließen und haben dann quasi, vorher waren wir nur so kleiner Nebenmieter, und danach haben wir uns da quasi richtig einquartiert, und das läuft auch schon locker 10 Jahre. Wir teilen uns das mit einem anderen Verein zusammen, die Mietkosten, und ist aber ein ziemlich, sagen wir mal, unbemannter Raum, wie üblich. Es gibt irgendwie ein elektronisches Schließsystem, jeder da rein und raus möchte, kann sich da mehr oder weniger selber rein und rauslassen. Und
bietet ihr auch offene Tage, Abende an, wo man euch als Community treffen kann?
Ja, je nachdem, welche Saison gerade so ist und wie viele Akteure, entweder einmal die Woche oder alle 2 Wochen, gibt es immer einen offenen Abend, gerade eben für Neuankömmlinge oder Probleme, Herausforderungen, Umbauten. Und das machen wir aber auch, weil wir ja so verteilt waren oder auch noch sind, immer online, hybrid, selten nur vor Ort. Also in der Regel haben wir mehr so eine Online-Runde, wobei wir versuchen eigentlich, oder ich bin es jetzt nicht in Person, aber andere aus unserem Umfeld versuchen, den Raum dann mit aufzuhalten, und dann machen wir eigentlich auch Videoton, so ein bisschen so Setup wie jetzt hier.
Also gemeinsamen Kneipenabend oder sowas gibt es nicht bei euch?
Wir hatten so eine Brunch-Kultur eine Weile. Also irgendwie, weiß nicht, vielleicht sind wir alle Frühaufsteher gewesen oder so. Das ist derzeit ein bisschen eingeschlafen. Aber es gibt auch mit dem Rostocker Hackerspace, HackHO, auch viel Überschneidung. Also es gibt auch andere Orte, wo man sich im Zweifel dann in seiner Technikblase aufhalten kann. Wir haben eher, würde ich sagen, Außeneinsätze, könnte man sagen. Hier aufs Dach treffen, und dann gibt es vielleicht ein Getränk dazu. Ja, also wir hatten früher mal über das A-Team gesprochen, das Aufbauteam, wer baut was auf, und dann wurden die auch mal durchnummeriert, aber so viele A-Teams brauchen wir zurzeit nicht.
Und Rückbau in den Städten, dass es da auch abwärts geht, dass weniger Standorte werden, dass die Motivation nicht mehr so groß ist, weil auch der Bedarf nicht mehr so groß ist, trifft euch das?
Ja, ich mache mir ja selber da auch so ein bisschen Gedanken. Das war auch mal so ein Punkt, den ich hier so auf den Weg bringen wollte. Ich denke schon, dass der Bedarf natürlich, der sind überall gleichmäßig. Ne? Es gibt, glaube ich, in Städten oder zumindest jetzt für Rostock genügend Wechselwirkungen, weil es ist ja nicht der, also wir haben auf den Dörfern ja Privathaushalte gehabt. Da ging es wirklich nur um die Privatpersonen, kein Internet an. Jetzt sind es ja Vereine oder eben Geflüchtetenunterkünfte, oder jemand will nicht so viel Geld ausgeben oder möchte sich nicht überwachen lassen, sucht irgendwie eine Lösung dafür, ein bisschen, ne, und das da zu kommen oder vielleicht was gemeinsam machen. Also irgendwie, wenn jemand rausgeht, kommt jemand Neues wieder rein. Ich glaube, das ist bei uns relativ stabil. Aber die Frage ist, ob dieses so, wir bringen Internet irgendwo hin, ob das wirklich noch so nötig ist oder ob wir auch neue Sachen versuchen wollen. Also wir hatten ja gesagt, Funk von Dach zu Dach klappt, von Haus zu Haus klappt auch. Innerhalb der Häuser gibt es Vernetzung per Kabel, und ich habe ja irgendwie so ein bisschen den Topf mal aufgemacht. Sollte man nicht das Thema Glasfaser-Demokratisierung irgendwie vorantreiben? Also so eine Art, ich habe hier schon so einen Namen immer gesucht, Freiglas oder irgendwie sowas. Sollten wir nicht selber Glasfaser verbuddeln? Das versuche ich ganz ernsthaft mal in Rostock voranzutreiben. Also ich habe da jetzt so mit 4 Häusern, die man so untereinander, habe mir auch schon überlegt, könnte man eigentlich auch selber Anträge stellen, was auf öffentlichen Grund zu verbuddeln? Brauchen wir wieder einen Bürgerschaft? Brauchen wir einen Bürgerschaftsbeschluss? Sollen wir so ähnlich wie in Berlin auch, hatten wir das in Rostock auch hinbekommen, dass wir auf öffentliche Gebäude rauf können, müssen wir vielleicht einen Bürgerschaftsbeschluss haben, um unter die Erde zu kommen. Also ich würde eigentlich gerne also mir würde ja ein Leerrohrsystem reichen, das ist ja die Diskussion, die man schon kennt, ne? Dieses parallel Ausbauen von Glasfasern, ist für mich so schizophren. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das unser Weg jetzt ist, aber ich würde gerne eigentlich Glasfasern noch mehr ans Freifunk ranbringen. Wir machen das schon über Jahre intensiv in Rostock. Also wir haben etliche Backbone-Strecken, die einfach Glas sind, durch Kooperation, Dark Fiber oder auch beschaltet Switch, verschiedene Lösungen. Aber ja, können wir nicht, also die eine Sache, die ich im Blick habe, ist, wenn es mal Mehrfamilienhaus ist, kenne ich es auch noch so aus früheren Zeiten, da hat man sich dann so ein paar Kabel rausgehängt und die wie so eine Wäscheleine von Nachbar zu Nachbar gespannt oder wenn man irgendwie, wenn es nicht gestört hat, durchs Treppenhaus oder irgendwie so. Ne?
Und ich meine, da gibt es ja in Thüringen zumindest das Beispiel Sundhausen, wo man eigene Glasfaser auch verlegt hat. Das ist da natürlich ein bisschen anders gelagert. Da muss man nicht eine ganze Bürgerschaft überzeugen, dass man das darf. Aber da gibt es zumindest die Erfahrung, wie man sowas machen kann und wie man das auch in die Häuser bringt. Also die haben halt selbst Leerrohre verlegt, wo dann einfach das Glasfaser durchgeblasen wird am Ende. Und
ja, und warum ich da so ein bisschen drauf gekommen bin, ich habe ein paar Hausprojekte gesehen, wo es eben so ist, man hat dann diese Förderungsbedingungen, man hat irgendwie den kommerziellen Anbieter und der belegt dann wirklich bis zur Enddose in der Wohnung, ist es seins. So, und dann kann man vielleicht fragen, darf ich mir für 3 Euro die Strecke vom Keller bis in die Wohnung mieten, wo ich so denke, das ist doch besser, der Hauseigentümer oder irgendeine Gemeinschaft besitzt diesen letzten Meter. Weil ich hatte dann auch für aus dem Freundeskreis irgendwie Anfragen, ja, ich hätte gerne einen anderen Provider, ja, und dann guckt man sich das genauer an und versucht das zu recherchieren, anzufragen. Dann sagt dir der eine, ja, aber das Glasfasernetz darf auch von anderen verwendet werden, nur leider will Anbieter A nicht mit B, die wollen einfach nicht miteinander, obwohl die Glasfaser nur zusammengesteckt werden muss. Und da habe ich immer so das Gefühl, wir stehen uns da selber im Weg, ne? Also die freie Wahl der Anbieter, auch die freie Art der Kommunikation. Was machen wir über die Glasfaser? Das ist für mich auch Demokratisierung. Ne? Wir schicken da selber unsere Photonen besser durch und entscheiden, was da drin passiert. Ne? Machen wir jetzt hier die Radiosendung dadurch auf einer exklusiven Faser oder ist das irgendwie shared oder machen wir einen Broadcast? Würde ich gerne wieder selber in die Hand nehmen. Ja.
Und wieder neigt sich eine Sendung zur Ende.
Genau.
Wir haben noch knapp 2,5 Minuten. Mir ist nur eingefallen, irgendwie schließt sich da der Kreis. Wir gehen da full circle. Vor Freifunk gab es auf dem Prenzlauer Berg Prenzlnet, wo Leute Ethernet-Kabel zwischen den Häusern verlegt haben. Aber das scheiterte dann halt an den Schwierigkeiten. Ja, früher haben die Leute es einfach gemacht, irgendwo ein Kabel hingezogen, aber das stellte sich dann heraus, das ist schwierig. Und dann dachte man so, dann muss man es halt mit Funk machen. Und jetzt schließt sich dieser Kreis und das Spiel beginnt wieder am anderen Ende.
Ich sehe es auch ein bisschen eine Aufwand-Nutzen-Frage, weil ich sehe, wie einfach und preiswert Glasfaser geworden ist. Die Transceiver, die kosten da irgendwie 5, 6, 7, 8 Euro. Und man kriegt da so viele Daten rüber, das ist so stabil, man braucht so wenig Strom. Das ist auch, finde ich, nach wie vor auch ein Thema, dass man ja Strom verbraucht und den kriegt man nicht immer umsonst. Ne?
Mhm. Ja. Aber wie kommt man an die Kabelkanäle ran?
Ja, das sind die Sachen jetzt. Und ich würde gerne mal so eine Blaupause bauen, so wie kann vielleicht ein Hauseigentümer wieder selber sein Netz betreiben, zumindest bis zum Übergabepunkt im Keller, anstatt immer nur Verträge unterschreiben.
Mhm.
Ja, und dann weiter auf die Straße.
Hast du mal geschaut, wie das Gifinet macht, die Leute in Katalonien, weil die haben sehr viel Glasfaser verlegt. Aber die haben andere Probleme inzwischen, genau, weil das, ja. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Genau, vielleicht können wir das ja auf einem der nächsten Events dann vertiefen. Es steht ja jetzt im Mai das Wireless Community Weekend in Berlin an, vom 30. Mai bis 1. Juni. Da sind alle herzlich eingeladen, auch du bist aus Rostock natürlich sehr herzlich eingeladen und eure Mitstreiter natürlich alle. Und vom 10. Juni bis 16. Juni findet außerdem das Battle Mesh in Sundhausen in Thüringen statt. Und Elektra und ich werden da sein zu allen Events, werden
Aufnahmegerät
dabei haben und freuen uns auf euch. Und dir, Matthias, vielen Dank.
Gerne.
Dass du gekommen bist ins Studio und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und vielen Dank fürs Kommen, Matthias.
Ja, mach das nach. Tschüss.